Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und mein Name ist Betty Kruse.
Hallo, schön, dass du da bist und dass du heute ein bisschen über dich bzw. vor allem über deine Musik und über deine erste LP, das war EP gemacht, kommen wir gleich zu, erzählen willst. Und da ich davon ausgehe, dass hier vielleicht der eine oder die andere HörerIn, die noch nichts von dir gehört haben, würde ich dich darum bitten, erstmal so ganz kurze Vorstellung von dir zu machen, so wer bist du, wo kommst du her, und dann kommen wir auch schon an einen relativ schwierigen Punkt, interessanten Punkt, nämlich die Beschreibung, welche Art von Musik du machst.
Okay, das klingt ein bisschen wie, als würden wir jetzt einen Berg besteigen, aber das machen wir auch mit Freude. Ich bin Betty Kruse, wie schon gesagt, und ich nenne mich immer eine Mittelalter aufstrebende Schlagersängerin. Es wurde meiner Musikrichtung, und das fand ich eigentlich am passendsten, der Titel Chanson-Schlager gegeben. Und damit fühle ich mich ehrlich gesagt total wohl. Ich bin studierte Sängerin tatsächlich. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich werde Opernsängerin. Das war ein witziger Punkt in meinem Leben. Das habe ich lange verfolgt und auch im Studium durchgezogen und dann mit meinem Abschlusszeugnis in der Hand gedacht, nee, doch nicht. Und dann habe ich mich über ein paar Umwege, über Seefahrerlieder für Frauen irgendwann zu Betty Kruse gewagt. Und genau, wie du schon gesagt hast, ich habe eine EP im letzten Jahr rausgebracht und jetzt kommt ein Album, mein erster Langspieler, raus. Und genau, der vereint dann die Songs der EP mit 6 weiteren.
Ja, hast du schon so einen kurzen Einblick gegeben? Ist natürlich relativ schwierig, sich auch unter Chanson-Schlager was vorzustellen. Wenn man so versucht, das ein bisschen nachzulesen, kriegt man sowohl von dir als auch von der Presseabteilung, die irgendwas schreiben, unterschiedlich. Also da steht noch ein Ding, was das vielleicht auch beschreiben kann: neue deutsche Beatmusik und Unterhaltung mit Haltung. Finde ich, das passt auch schon ganz gut, weil in allem, was so in einem Schlager geht und deutschen Schlager geht, ist immer auch die Haltung, den ursprünglichen alten Schlager und ich möchte niemand so nahe treten, auch den neuen Schlager oft noch abhanden geht. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, werden wir dann bei den Texten auch zu kommen.
Genau,
und ja. Wenn man an Schlager denkt, würde ich vielleicht noch zur Erklärung sagen, es ist nicht der Typ, nicht nur, also hat auch ein paar Lieder, haben Einflüsse, Anleihen von den alten deutschen Schlager her kennen, aber es sind auch, finde ich, sehr viele Motown-Einflüsse, also Motown-Schlager, der ja auch damals schon einige Einflüsse hatte, aber das ist schon verstärkt. So. Nur damit die Fahrtrichtung so ein bisschen vorgegeben ist und um das noch ein bisschen zeitlich zu verorten, du hast schon gesagt, die EP ist letztes Jahr rausgekommen. Wann hast du angefangen mit dieser Art von Musik? Also du hast schon erzählt, du hast anderes vorher schon gemacht, und wann bist du so auf den Dreh gekommen, das in dieser Richtung auszuprobieren?
Es war so, dass ich bis zur Corona-Zeit ein Duo hatte mit meiner Freundin Franziska Rademacher, und wir haben uns Franz Albers und Captain Kruse genannt. Und wir haben auch schon mit so einem gewissen 60er, 70er Jahre Schlager geliebäugelt, weil in der Zeit ja auch Freddie Quinn und so diese D-Fahrt-Schlager gemacht haben. Und das ist auch alles so ein bisschen man hört ein bisschen auch den Sound, finde ich, aus der Zeit. Genau, und da haben wir einen Song, ein Cover, nämlich Ein Schiff wird kommen, mit einem Produzenten Taco von Hettinger gemacht. Und genau, und dann kam Corona und so, und das alles ging irgendwie auseinander. Und wir haben in der Zeit aber auch Taco und ich noch weitere Songs geschrieben. Jetzt gab es aber das Duo Franz Albers und Captain Kruse nicht mehr. Und irgendwie haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und gedacht, ah shit, das kann es nicht gewesen sein. Diese Songs müssen weiter bestehen. So. Und es sind irgendwie 5 Jahre dazwischen ins Land gegangen. Und Taco und ich, also Taco ist halt mein Produzent und mein Co-Songwriter, haben uns natürlich auch musikalisch weiterentwickelt und so und haben, glaube ich, alle Einflüsse, die uns in den Jahren zuvor, wo wir getrennte Wege gegangen sind, inspiriert haben und so, die haben wir dann mit reingebracht in diese Musik. Und ich finde, also für mich ist da so eine wahnsinnig passende Sprache rausgekommen, was so auch mein Innenleben betrifft. Das ist wirklich für mich einfach sehr ehrliche Musik.
Hast du früher schon einen Hang zum Schlager gehabt? Oder, weil du sagst, das erste Projekt hat dann auch schon einiges an Schlageranleihen, also Freddie Quinn und sonst irgendwie gehabt. Also es war immer schon so ein bisschen ein Faible.
Genau, ich hatte auf jeden Fall auch zu dieser Form von Schlager irgendwie, ich hatte da einen Bezug zu. Dieser Seemannsschlager war was, was mir familiär irgendwie auch so mitgegeben wurde. Und dann kam für mich als Kind und wirklich schon früh war es so, dass mein Onkel, der hat mittlerweile hier in Hamburg, also mittlerweile auch schon länger, ein Jazz-Label, das heißt Skip Records, der hat damals aber noch bei Warner gearbeitet und hat damals für die Musik von Juliane Werding gearbeitet. Und das heißt, zu Hause waren immer die neuen Platten und CDs damals für mich von Juliane Werding. Und ich war Fan. Ich fand das alles cool und ich habe das alles auswendig gelernt und Mini-Playback-Show damit gespielt und so. Das fand ich super. Und ich fand auch schon Udo Jürgens immer super. Also ich fand so, was man dann kennengelernt hat über Tom und Jerry sozusagen, weißt du, die Mucke und so. Da habe ich dann weitergeguckt, was geht's da noch? Das fand ich auch schon immer super. Also da gab's immer schon so eine Liebe von mir.
Ja. Das erklärt natürlich auch, dass du da immer wieder drauf zurückkommst und es ist natürlich auch ein spannendes musikalisches Feld, der das eben teilweise, wenn ich jetzt an den Schlager denke, der jetzt so als Schlager verkauft wird, dann eben auch noch wieder ein bisschen anders ist und wirklich auf die Roots zurückgreift, also so nicht so viele Ursprünge.
Also klar, das klingt jetzt zum Beispiel erstmal, glaube ich, ein bisschen ungewohnt, wenn wir Leuten auch sagen, also gerade wenn man darüber spricht, dass es diese Motown und diese beatigen, sogar teilweise leicht jazzigen Einflüsse gibt in unserer Musik, die wir in Schlager verorten. Aber wenn man so zurückdenkt an Udo Jürgens, dass er zum Beispiel auch für Harry Belafonte geschrieben hat und solche Geschichten und dass er ja auch aus dem Jazz-Kontext kam und so, damals war das ja gar nicht so ungewöhnlich.
Nein, gar nicht.
Schlager viel mit Swing-Orchestern erstmal gearbeitet hat und so. Weißt du, diese Sachen waren da ja eigentlich drin und das fand ich auch schon immer geil.
Ja, überhaupt. Also ich erinnere mich, damals gab es Paul Kuhn mit seinem Orchester, der eben zusätzlich dann eben noch alles so unterstützt hat, aber auch immer mit diesen Art zwischen Swing, Jazz und anderen Einflüssen und den haben sie überall mit rangeholt, wenn es irgendwie größere Produktion gab. Und er hat im Hintergrund mit seinem Orchester gespielt. Also ich kann mich halt gut daran erinnern. Also es ist schon, das gehört irgendwie dazu, hast du recht. Wie das bei dir funktioniert, kommen wir gleich noch zu. Ich würde gleich mal so ein Titel aufgreifen. Zum einen, weil der von der EP ist, die vorher schon rausgekommen ist, die noch mit in dem neuen Album drin ist. Die heißt, für alles gibt es eine Lösung. Und dort gibt es auch einen Song, der nämlich genauso heißt.
Genau.
Und das ist der, ich weiß nicht, man kann es immer schlecht vergleichen, aber wenn ich jetzt so zeittechnisch den ganzen Zeitstrahl der Musik zurückgehe, ist das der macht für mich so ein älteres Jazzclub-Feeling, 50er, 60er Jahre. Also zum Einstieg, um das zu erklären, finde ich, passt der ganz gut. Der ist dann auch noch, was ist das, eine Trompete mit Schalldämpfer? Saxophon ist es nicht, ne? Was
Trompete mit Schalldämpfer, ja.
Genau, meine Ohren sind geil, so schön.
Deine Ohren sind super. Das sind so, hast du total recht. Es hat ordentlich geballert im Raum, als wir das aufgenommen haben, auf jeden Fall. Das hat gedröhnt danach im Kopf, so mit drei Trompeten nämlich gleichzeitig. Ja, der Song, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde auch, wir würden ja am liebsten eigentlich alles mit so einem Swing-Orchester spielen. Das Geld haben wir natürlich nicht, aber so würden wir eigentlich gerne auftreten. Also irgendwie hoffen wir, dass irgendwann das Pepe-Lienhardt-Orchester sagt, wisst ihr was, wir gehen jetzt mit Betty Kruse auf Tour. Udo ist nicht mehr, wir nehmen jetzt Betty. Das wäre natürlich unser Traum. Aber genau dieser Song, für alles gibt's eine Lösung, ist halt super swingig, wirkt eigentlich noch größer als die Instrumente, die wir aufgenommen haben. Da sieht man richtig vor sich so ein richtiges Orchester oder so eine richtige Big Band irgendwie. Und ich finde den auch so mit am Retro-mäßigsten von uns, von der Musik. Deswegen war der Bruch im Text, dass wir ein sehr aktuelles Thema reingepackt haben, auch total wichtig.
Ich weiß gar nicht, war das denn? Ich habe die Release-Reihenfolge damals nicht von der LP nicht aufgeschrieben. War das einer der ersten Songs, der rausgekommen ist? Oder
Nee, wir haben den als Single tatsächlich gar nicht veröffentlicht.
Okay, der ist nur als auf der EP dann drauf.
Genau, der ist dann Titel mit der EP sozusagen rausgekommen. Genau, und wurde dann auch Titelgeber.
Ja, was war damals die erste Song, der damals auf der EP vor der EP rausgekommen ist?
Das war Wie der Wind damals. Okay. Wir haben mit Wie der Wind angefangen. Genau.
Wenn man sich da irgendwo bekannt machen will mit einer Musikrichtung, mit was nicht ganz alltäglich ist, dann muss man natürlich auch immer gucken, wie stark geht man in eine Richtung oder nimmt man was, was sehr breit aufgestellt ist. Und jetzt in dem Fall wäre ja für alles gibt eine Lösung schon sehr in eine Richtung.
Genau, und das war auch tatsächlich, was für uns dagegen sprach, den als erstes als Single rauszubringen, weil, also was ich finde und was ich toll am Schlager finde und was wir auch machen, ist, dass der Schlager immer schon ja auch einfach mit so Musikrichtungen geliebäugelt hat. Also so ein bisschen dachte, ach, dann klingt das hier mal ein bisschen Reggae-mäßig. Macht ja nichts, wir sind Schlager. Man kann überall mal einen großen Zeh reinstecken, so ungefähr. Und das ist was ich total schön finde als Haltung, weil das so was Spielerisches hat. Und das machen wir auch. Also vielleicht kommen wir da noch zu, zum Beispiel dann jeden Tag, da fährt ein Zug, da hatte ich irgendwie mal eine Country-Phase, da musste ich den Song schreiben. Aber im Betty Kruse-Kosmos geht das alles zusammen. Genau, aber wir haben damals Angst gehabt, wenn wir für alles gibt es eine Lösung rauskommen, dass das wirklich zu swingig und zu retro klingt, weil wir sind ja wirklich keine Band oder ich bin keine Sängerin, es ist kein Projekt, was so voll auf die Retro-Schiene setzt.
Ja, das ist ganz schön erklärt und wenn du es gerade schon sagst, jeden Tag da fährt ein Zug, habe ich auch hier bei mir auf dem Zettel stehen, ist ein ganz toller Song, also muss ich ganz ehrlich sagen, zum einen, weil es, selbst wenn man sich so ein bisschen an das gewöhnt hat, was du machst, gerade diesen neuen Aspekt mit dem Country noch mit reinbringt, wo du, ne, wie du es gerade erzählt hast, ja, dann mache ich das eben einfach mal. Und der hat aber auch inhaltlich schon wieder so ganz klar im Gegensatz zum normalen Schlager, also ich finde, ne, auch eine ganz klare Haltung. Und es geht eben, kannst du gleich ein bisschen selber rüber erzählen, um Momente im Zug und um Menschlichkeit, um das, was im Alltag irgendwie so passiert, aber eben in einer Form und vielleicht passt auch dieses Treiben von dem Zug zur Country-Richtung. Weiß ich nicht, wie du drauf gekommen bist, kannst du ja jetzt vielleicht mal was zu dem Song erzählen.
Bei dem Song ist es so ein bisschen also die Welt ist ja gerade einfach, wir nehmen jetzt hier im Oktober 2025 auf, hammerkomplex und irgendwie gefühlt sich manchmal aus den Fugen an und auch böse. Also mich trifft das richtig, ne? Also Nachrichten muss ich sehr dosieren und so. Und es ist gerade auch in dieser polarisierten Welt so einfach, Leute blöd zu finden. Und passiert mir auch, also ich gucke auch irgendwie mir einen Trump an und denke, what the fuck, ne? Also es ist einfach sehr polarisiert und sehr scheiße. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Musik aber auch Räume aufmachen kann, wo man wieder, also ich kann am besten tatsächlich gar nicht aus Wut schreiben, sondern wenn ich Dinge im Alltag sehe, wie ich denke, oh, wie schön ist das denn? Und wie nett. Und das sind so kleine Gesten, das sind kleine Blicke auf der Straße, das sind Begegnungen mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble und so. Und da musste ich irgendwie, ich glaube, ich hatte dieses Country-Ding, ich hatte so einen Riff und so eine fahrende Country-Geschichte und dann habe ich, es ist bei mir einfach so, ich komme aus Norddeutschland und ganz viel in meinem Kopf findet da auch irgendwie immer noch statt, ich weiß auch nicht, und dann kam ich ganz schnell aus diese Bahn, in der ich in meinem Leben schon so oft saß, zwischen Hamburg und Westerland, weil ich komme aus Husum. Das heißt, dieses Ding bin ich schon so viel rauf und runter gefahren in meinem Leben, seit ich denken kann. Genau, und dann kam ich irgendwie da drauf und ich wollte wirklich gezielt einfach eine Geschichte schreiben, wie sich zwei Menschen begegnen. In diesem Fall wurde es dann, wie heißt sie denn? Inga, die fährt nach Itzehoe zu einer Freundin, da ist Kaffeeklatsch und sie ist gerade Witwe seit ein paar Jahren und denkt so im Zug, man lässt ja auch die Gedanken schweißen an ihren Mann und so. Und die zwei Teenies, die knutschen und denkt sich auch, oh, schön, ey, Liebe, das, auch wenn ich jetzt Witwe bin, aber eigentlich ist es doch toll, dass immer wieder Leute sich finden und sich lieb haben. Und dann kommt Ali dazu in Glückstand und Ali, man weiß es nicht, aber mein Kopf ist, er vielleicht eine non-binäre Person oder eine transsexuelle Person. Und genau, trägt ein Kleid und hat viele Erfahrungen gemacht, wo das vielleicht nicht so gewertschätzt wurde. Aber genau diese Inga sitzt dann da und sagt, ach Mensch, das ist ja ein tolles Kleid, das steht dir aber gut. Und ich wollte einfach diese Geschichte schreiben. Es kann ja auch einfach passieren, dass sich zwei Menschen begegnen und das ist so ein Moment, der tut einfach gut. Und ja, das war mir irgendwie dann so ein Anliegen.
Ja, fand ich ein sehr schönes Bild. Also vor allem das Bild vom Zug, wo viele Leute sich eigentlich begegnen könnten, aber es eigentlich gar nicht tun, selbst wenn sie sich gegenüber sitzen. Also
ja, genau. Ja,
weißt du wahrscheinlich selber, wenn du viel Zug gefahren bist, dann sitzt du einfach da. Jeder heutzutage dann auch noch, sitzt jeder vom Handy oder sonst irgendwie. Früher hat man vielleicht noch geredet, aber selbst da weiß ich, haben jeder in eine andere Richtung geguckt. Also eine Kontaktaufnahme war dann auch eher selten. Und dann
ja, total. Und irgendwie ist das aber auch schade, oder? Also das ist immer sowas, wo ich denke, also ich merke das auch selber, ne? Handy ist echt ein Thema und ich muss mich da manchmal richtig auf Entzug selber setzen. Aber es ist doch eigentlich schade, weil ich immer merke, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, sei es beim Kaffee um die Ecke oder beim Bäcker oder ne, an der Schlange beim Penny, wo ich dann einkaufe, mich freut's, mir gibt es ein gutes Gefühl, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es fürs Gegenüber einfach schön ist.
Ja,
sehe ich. Und sei es einen netten Spruch zu haben für den Kassierer oder die Kassiererin, einfach um alles so ein bisschen leichter zu machen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also irgendwie ein bisschen selber offener durch die Gegend zu gehen, was zu sehen. Mhm. Und auch wenn man gerade nichts sagt, man wird wahrgenommen, dass man den anderen wahrnimmt. Also das merkt
ja,
man
das
selber
genau
auch.
Genau das.
So.
Dafür reicht ja auch ein Blick oder ein Lächeln irgendwie, ne?
Ganz genau.
Ja, total. Ja.
Kommen wir so ein bisschen zu der Idee. Wie kam es, dass du jetzt gesagt hast, ich habe jetzt eine EP, du hättest ja auch sagen können, es ist abgeschlossen, ich mache jetzt eine zweite EP. Und jetzt hast du beides zusammengetan. Lag es daran, dass die andere noch nicht so lange her war oder dass du jetzt eine LP rausgemacht hast?
Das lag so ein bisschen daran, weil irgendwie ich und Taco auch und auch unser Label das Gefühl hatten, das ist vielleicht ein guter Weg, um die Songs von der EP, da haben sich wirklich ganz viele Menschen gewünscht, dass es die auf Platte gibt, auf Vinyl,
okay. Ja.
Dass wir die dann mit den neuen zusammenpacken und alles dann jetzt mal auf eine Platte packen sozusagen. Also es hat auch irgendwie
damit
so,
sich's
so
lohnt
ein,
quasi, ja.
Ja, es hat auch ein bisschen so einen profanen Grund, dass wir dachten, okay, dann war das die EP, jetzt machen wir daraus das Album und jetzt, genau. Wird das dann, kommt alles zusammen auf eine Platte?
Ich habe jetzt die Reihenfolge der Tracks jetzt gar nicht im Kopf. Hast du auch nach A und B geteilt, dann auf der Seite A sind die alten Songs, auf B sind die neuen, oder hast du es dann tatsächlich bunt gemischt?
Es ist bunt gemischt, das darf ich auf gar keinen Fall sagen. Dann würde mein Produzent bei dir anrufen und das nochmal erklären. Und das wird auch nochmal ein Stunden-Podcast.
Nein,
also
lass
der
das.
Der hat sich wirklich in stundenlang nachts wach liegen, das auch nochmal neu überlegt und so. Es ist eine Reihenfolge, die für uns so Sinn ergibt, sowohl von Instrumenten, von Stimmungen, von Themen und so. Und es ist so sowohl EP-Songs auf der ersten als auch auf der zweiten Seite und gemischt.
Okay.
Aber wollen es ist eine große Dramaturgie dahinter.
Ja, wollen wir gar nicht erst aufgreifen und sowohl dir nicht und auch deinen Produzenten nicht schlaflose Nächte noch bescheren, weil irgendwas klar oder
nicht. Die hatte er ja schon, genau.
Ja, ganz ehrlich, die hat er ja damit dann auch schon gehabt. Ihr habt seid euch einig geworden und das genau. Ganze steht. Der Titel steht auch, der heißt Wird schon gut gehen. Und der ist auch ein Track von der Platte, also quasi einer von den neuen Songs.
Ja, ja. Ja, den haben wir auch schon als Single rausgebracht. Ich habe irgendwie, also es ist ein bisschen mein Humor, weil alles klingt ja vielleicht auch ein bisschen plattitüdenmäßig, wenn die EP heißt, für alles gibt's eine Lösung, dann heißt das Album, wird schon gut gehen. Also es ist auch ein bisschen Ausdruck meines Humors, aber es ist auch Ausdruck von so einer Zuversicht, die ich auch Lust habe, in meinen Songs zu verbreiten. So, das merke ich immer. Das ist das, was mich so hinterm Kamin vorholt, um Musik zu machen, um aufzutreten und so. Und ja, dieser Song ist halt einfach ein Song. Ich merke halt so mit Mitte 30, irgendwie ist das Leben ein bisschen anders als mit Mitte 20. Und man kann sich manchmal aber auch so tierisch über irgendwelche Dinge aufregen, die nicht laufen oder so. Und dann kam mir irgendwann die Idee zu sagen, Naja, ist ja aber auch vielleicht ganz gut, wenn so ein paar Dinge schief gehen, weil sonst wird man so eine Spießerin, wo irgendwie alles läuft und wo jeder Tag gleich aussieht oder keine Ahnung, weißt du, da war so meine Idee. Ja, ist doch ganz gut. Man kann sich wirklich darauf verlassen, dass das Leben einem noch ein paar Steine in den Weg legt. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht.
Es wird gar nicht langweilig.
Es wird nicht langweilig, nee.
Ich finde, das passt auch, das ist ja ein bisschen auch Selbstironie mit Sicherheit bei der ganzen Geschichte mit dabei. Du hast gesagt, du gehst das ja auch sehr, sehr humorig an in dem Fall. Und da passt die Musik auch ganz gut. Also da, das ist, geht tatsächlich so ein bisschen, das ist Chanson und Schlager, aber da sind schon, finde ich, so ein paar soulige Einflüsse. Also da ist so
Ja, total.
ein ganz
Ja.
anderer Vibe, aber da gibt so dieses. Der legt so diesen Zuckerguss, also über dieses ganze oder unter diesen ganzen Song drunter, dass es auch irgendwie dann genau zu dem passt, wie du das rüberbringen willst.
Das ist auch, ich hätte so am Anfang, ich glaube, ich hätte, wenn mein Produzent Taco, der bringt auch mehr diese Einflüsse mit rein. Ich schreibe vielleicht manchmal schon auch so vom Songwriting so, aber dass er dann genau, was du sagst, dieses soulige, Motownige reinbringt und so, ist schon auch er. Und ich glaube, wenn du jetzt kommen würdest und sagen würdest, ey, mach doch mal eine Mucke und dann wird das so Motown-mäßig und soulig, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich habe gar nicht die Stimme dafür. Also, no way, das mache ich nicht. Aber irgendwie in der Art, wie wir Songs schreiben und wie wir das aufnehmen, ist es genau das, was du sagst, passt das irgendwie zu diesem Humor und der Leichtigkeit, die wir da auch so durch, wie soll die ganze Zeit da irgendwie so rausflimmern, weißt du? Und irgendwie, dafür braucht es die Trompeten und diese souligen Sätze und so.
Bist du dann eher so, dass du erst in den Text ankommst und sagst, so, wir verpacken das jetzt und dann kommen entweder die souligen Geschichten oder die jazzigen Geschichten dazu oder hast du eine Melodie im Kopf oder ist es ganz unterschiedlich?
Nee, also ich hab immer was zum Schreiben bei mir, dass ich manchmal so witzige Sätze oder Ideen oder Themen oder so aufschreibe oder auch was Berührendes. Aber eigentlich sitze ich da und schreibe eine Melodie und so. Und ich finde das auch gut, dass die Melodie oder auch manchmal sind es auch so Songs, die Taco schon schreibt, aber ohne Melodie, also ohne Gesangsmelodie und ohne Text. Das hilft mir dann sozusagen, mich auch so in so einen Zug zu setzen und zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg und welche Worte passen dazu und was float irgendwie und was ist stimmungsvoll und so. Also ich fange eigentlich mit der Musik an.
Ja, okay.
Ich schreibe aber auch Texte ohne Musik. Also das beflügelt mich auch. Ich schreibe auch Geschichten und so und dann, genau,
Ja.
kommt das alles zusammen.
Und dann muss es dann zum Schluss noch quasi rund gemacht werden,
Da
dass du dann, ja,
genau.
das war
Da
einfach
muss
da
noch eine
sagen,
Pointe da rein.
da könnte auch zum Schluss dann noch der Reggae reinkommen, so ungefähr, also wenn es denn passt.
Du, Udo Jürgens hat den Song Die Sonne und du rausgebracht im Reggae-Style. Das wird das nächste, was ich mir auch nochmal genauer anhöre.
Ja, ich glaube, man sollte sich da so und so keine Grenzen setzen. Du bewegst dich so und so in ein Nischengenre, um es mal so auszudrücken. Und da kannst du, glaube ich, auch dich sehr frei mitfühlen, auch zu sagen, so, okay, da gibt es so und so keine richtige Schublade und die wollen wir ja so und so nicht führen. Da kann ich dann eben auch noch das eine oder andere mit reinschmeißen, wenn es zum Song passt, zum Text passt. Warum
Total.
nicht? Ja.
Und man muss auch wirklich, also es hat ja so für und wieder im heutigen Musikbusiness ist es vielleicht irgendwo einfacher, was so gewisse Parameter, ob wie, ist auch ein Thema, ne? Geld damit verdienen, Bekanntheitsgrad und so, wenn man auch irgendwie vielleicht noch mal ein klares Profil hat oder wie soll ich sagen, irgendwie, ne, was macht, wo man einfach gerade messbar sagen kann, okay, das kommt gut bei den Leuten an. Aber für mich ist das, was ich jetzt mache, so authentisch und so richtig. Und ich glaube, man kann einen Weg irgendwie auch nur lange gehen, wenn der sich für einen wirklich gut und authentisch anfühlt. Das ist ja für dich mit deinem Podcast bestimmt auch so. Und dadurch, genau was du sagst, kriegt man aber auch Freiheiten auf einmal, weil keiner hat so eine Erwartungshaltung und sagt, ja, der nächste Song bei dir muss ja so und so sein. Es ist ja auch cool, weil das gibt einem ja auch totale Freiheiten.
Vor allem, ja, brauchst du dich nicht irgendwo dann auch zu rechtfertigen. Auch was dann,
Genau.
das ist doch kein Schlager oder da passt der Text doch gar nicht oder wie auch immer. Also ich nehme zum Beispiel bei Die Liebe ist ein mieser Gangster. Das ist ein sehr spaßiger Song eigentlich, wenn man sich das Ganze so erstmal herauspickt und nicht eine Trauerballade darüber, wie schrecklich doch alles ist und wie schrecklich die anderen Personen sind oder wie auch immer, sondern ja, ist alles dumm, aber ist ja auch, ist dann eben so. Also dann hast du eben auch, das feiere ich, wenn du dann einfach solche Sätze drin hast, die im Schlager so nie vorkommen. Also ich zitiere jetzt einfach mal,
ja.
So eine Liebe ist auch fein, ein Freund schenkt mir ein rosa Toy, es liegt in meinem Bett und ist mir treu. So, in welchem Schlager bitteschön finde ich das? Also, wenn ich doch annähernd vorhabe, im Radio gespielt zu werden, würde das nicht vorkommen.
Nee, genau, so. Das würde dann nicht vorkommen.
Und du kannst in dem Moment sein, wie du willst, und das ist genau gut so. Und dann cool. Wird es auch schon wieder authentisch. Und dann, ja. Dann passt plötzlich auch das, was du singst, zur Musik.
Ja, das ist lieb, dass du das sagst, und freut mich auch, dass dir so eine Stellen dann auffallen. Genau, weil so für Mainstream-Radio glatt und so ist das dann irgendwie nichts. Aber es ist ja irgendwie auch ehrlich, und ich bin Feministin durch und durch, und das darf man, das auch das ist nichts, was im Schlager nicht passieren kann, und das kommt bei uns dann auch durch und rein.
Ja, ja, und das im Gegenteil zu dem Liebe ist der miese Gangster, ist das ganze Ding eben nicht verzagt oder deprimiert, sondern das ist so, aber das ist eben das Leben.
Total.
Wenn es gerade auch nur ein Ausschnitt vielleicht ist oder so, das ist ja egal.
Ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die, ich habe sie im Song, ich wechsle natürlich immer die Namen und ändere ein bisschen die Geschichten, wenn ich jetzt an die Stereo aus dem Song denke, die ich irgendwie cool finde in der Bar und irgendwie hot oder was weiß ich und toll und ich will sie kennenlernen und dann ist sie aber mit der Kellnerin da zugange. Ich glaube, in dem Moment, wo das passiert, würde ich nicht so einen Song drüber schreiben, sondern da wäre ich auch betrübt und denke, das Leben ist so kacke und ich finde nie die Frau oder den Mann meines Lebens oder so. Aber ich mag das so gerne, sowohl bei mir als auch bei Menschen in meinem Umfeld, dieses später drauf gucken und darüber lachen können und zu sagen, oh Gott, das war so dumm und ich war so anstrengend, das waren zwei so schlimme Wochen, aber dann so irgendwie auch das Abenteuer daran zu erkennen oder zu erkennen, oh Mann, das macht das Leben auch irgendwie bunt und also das mag ich schon echt total gerne. Ich habe einen Vater und auch eine Mutter, die sind auch wirklich gute Geschichtenerzählerin, was so deren Jahre, die sie hier schon auf der Erde wandeln, angeht. Und ich finde das immer toll. Also ich könnte immer in Nordfriesland sitzen oder bei Eltern von Freunden oder so und mir anhören, was sie so alles erlebt haben. Ich mag das einfach.
Lebensgeschichten, ja.
Genau, ja.
Sehr, sehr spannend. Das ist ähnlich wie einfach nur irgendwo zu stehen am Bahnhof und Leute beobachten.
Mhm. Ja,
das
total.
Ist ähnliches Stimmt. Phänomen. Und sich dann denkt man sich eventuell die Geschichte nur aus, was da gerade passiert, aber man ist irgendwie, man fühlt sich mitgenommen.
Ja, stimmt.
Auch wenn da vielleicht gar Absolut. Nichts passiert. Ja.
Genau. Und wenn man auch gar nichts damit ja eigentlich zu tun hat, ne? Aber genau, ja. Man taucht ja richtig ein.
Ja, es ist, es gibt ja dann ganz viele spannende Geschichten. Den letzten Song, den du als Single rausgebracht hast, finde ich, das ist das intensivste Stück auf dem Album. Also meinem Gefühl nach. Ich durfte jetzt auch alles schon hören. Die EP-Sachen vorher konnte man eh schon hören. Dann hast du ein paar Sachen noch gedroppt. Also blieb auch gar nicht mehr so viel. Aber der ist tatsächlich, der heißt High. Und der ist sehr, sehr intensiv. Also sowohl von der Musik her, als auch, finde ich, vom Thema.
Ja. Es ist halt, ich finde das richtig schön, dass dir das auch so auffällt oder dass das so rüberkommt, weil ich kann für mich sagen, so ging es mir auch auf jeden Fall mit dem Song und so ging es auch auf jeden Fall, das weiß ich, meinem Produzenten Taco, weil es ist halt einfach ein Thema, was mich total beschäftigt, überhaupt Kneipenkultur. Ich finde, dass Kneipen extrem soziale Orte sind in unserer Gesellschaft. Ich war auch lange Sparklub-Mitglied in einer Kneipe in Hamburg, eine ganz alte Kneipe, und habe dann da bei der Weihnachtsfeier und so teilgenommen und einfach gemerkt, das ist für einige Menschen ein Zuhause. Und es ist ganz einfach, so von außen zu gucken und zu sagen, aber die trinken da ja zu viel oder mein Gott, die sind Alkoholiker oder die rauchen zu viel. Das ist, finde ich, immer zu kurz gedacht, weil das kann ja sein, aber das macht die ja nicht zu Menschen, die weniger verdient haben, eine Art von Zuhause oder Gemeinschaft und so zu haben. Und genau in diese Gruppen wollte ich irgendwie mit dem Song rein. Und das hat mir echt gesagt, also ich Gott, ich könnte, also ich liebe Kneipen. Ich bin in Kneipen groß geworden. Also meine Eltern hatten immer schon in Berlin, wo wir viel waren, eine Stammkneipe in Husum und so. Und wir sind da früh mit da gewesen und haben immer die Wirtin gekannt. Und also diese Zeit in der Stammkneipe in Berlin, werde ich nie vergessen. Ich habe es geliebt, wenn die Wirtin mich gegen ihren dicken Busen gedrückt hat und immer einen netten Spruch auf den Lippen hatte und mir eine Currywurst hingestellt hat. Und meine Eltern haben immer gesagt, das sind soziale Orte der Begegnung. Und der berührt mich selber sehr, der Song, weil das für mich ein wichtiges Thema ist.
Ja, es wertet eben nicht. Sie sind eben da und sie haben alle ihre Gründe, warum sie da sind. Da kann man auch drüber nachdenken oder auch nicht. Aber sie sind da und und sind zusammen. Und gibt es da
Genau.
die Einzelnen, die wirklich dann einfach nur allein irgendwo am Tresen sitzen.
Genau.
Aber im Großen und Ganzen ist es ja eher ein Ort der Begegnung. Und auch
Genau,
wenn man sich
absolut.
absichtlich begegnet, weil man sich entweder zum Delta verabredet hat oder seine allabendliche Kniffelrunde dort stattfinden lässt. Das ist ja vollkommen egal.
Genau das, ja.
Und
Ja.
dann ist immer ganz schnell so, ja, Kneipen ist immer, also ich verbinde Kneipen eben ganz viel mit Musik persönlich, weil ich das auch kenne und dann auch gerne auch in irgendwelche Kneipen ging, wo dann Musik läuft und andere sagen,
Ja.
da kann ich mich ja nicht mal unterhalten. So, das
Ja.
sind auch so viele Sachen. Und da muss man eben einfach gucken, wer geht da hin und warum. Und abschalten vom Beruf machen andere eben anders. Die
Genau.
Banker, ohne jetzt wieder Vorurteile haben zu wollen, die ziehen sich vielleicht die Nase koks auf der Toilette.
So.
Redet
Ja, kann ja sein.
hier
Genau.
auch keiner rüber. Also so,
Genau.
da macht keiner ein Thema raus. Aber die
Ja.
anderen, die sich in der Kneipe treffen, die sind dann irgendwie schon wieder gleich abgestempelt.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Kneipen dann auch manchmal vielleicht so ein verruchtes Image oder so ein lodderiges Image oder so haben. Und das ist eigentlich schade und das halte ich für Quatsch. Also da sollte man sich dann so ein paar Abende hintereinander mal da aufhalten und so und hinter die Fassaden gucken. Also ich habe derart viele spannende Menschen in Kneipen kennengelernt und ich werde nie vergessen, ich war mal in Köln vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so und da ging so eine Liebelei zu Ende. Ganz tragisch hat sich das angefühlt damals und ich bin dann nach Bonn auf eine WG-Party gefahren von der Freundin. Ich fand die so langweilig und bin dann in einer ganz alten Kneipe gelandet und habe diese Trennung mit 4 älteren Männern, alle jenseits der 70, besprochen. Danach war das Thema durch für mich. Die haben das so gut für mich aufgedröselt. Ich wollte danach gar nichts mehr von dem Typen, mit dem ich diese tragische Geschichte hatte. Aber ich bin da echt morgens um 5 beschwingt raus und dachte, nö, das Thema ist durch für mich. Das haben die echt für mich mir geheilt.
Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich ein sehr deutsches Thema ist und deutsche Kneipen ist, weil ich kenne es tatsächlich aus anderen Ländern anders.
Ja, ich kann mir auch
Also
vorstellen, dass das sehr deutsch ist, ja.
in England zum Beispiel ist das Feierabendbier und sich direkt nach der Arbeit in der Kneipe zu treffen, gang und gäbe in
Ja.
allen Schichten. Treffen sich da vielleicht nicht alle in der gleichen Bar, sondern vielleicht haben die einen noch ihre Szenebar oder sonst, aber das ist relativ normal.
Ja,
In,
stimmt.
überhaupt in Irland, wo ich ganz häufig bin, da ist es wie das, was du früher erzählt hast, da kommen die Kinder nach der Schule und treffen sich dort in der Bar, nicht um zu trinken, sondern weil vielleicht die auch da noch die Omas sitzen und dabei
Ja,
noch ihr
genau. Ja,
Kaffeekränzchen
sicher.
abhalten. Also
Ja,
das sind
genau.
ganz andere Sachen. Und das, wo wir uns gerade drüber unterhalten und diese Vorurteile, kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr typisch deutsch ist. Will ich aber auch, ich habe es nicht studiert, ich habe nicht drüber nachgeforscht, aber mein Gefühl sagt mir das.
Da müssen wir irgendwo noch mal so eine Bachelorarbeit oder so eine
Genau,
Dissertation oder
deutsche
so zu
Kneipen
aufmachen.
im
Genau.
internationalen Vergleich.
So, genau.
Ja, ein ganz, ganz spannendes Thema. Du kannst auch neben den flotten und zwingigen ganz andere Musik machen. Das Lied Nur nicht bei dir ist tatsächlich ja, mit Abstand der langsamste Song auf dem Album, würde ich sagen.
Ja,
Ne?
das stimmt.
Um
Ja.
das mal jetzt den HörerInnen, die das nicht hören können, schon mal die Richtung vorzugeben. Das ist wirklich ja, wie so ein, ich weiß nicht, du sollst nichts zur Tracklist sagen, aber ist das vielleicht der letzte Song auf dem Album? Ich weiß es nicht.
Du
Es
hast
klingt.
absolut recht. Nein, ich darf auch auf jeden Fall was dazu sagen. Ich hab nur vorhin gedacht, ich darf nicht sagen, dass
Wie es
diese
zustande
Abfolge der
gekommen ist.
Songs, genau, oder ja, und ich dürfte nicht sagen, dass die einfach irgendwie zustande gekommen ist.
Für
Das ist,
mich
ich.
klingt das Ganze wie ein Abschlusstanz.
Und es ist auch so. es ist der letzte Song auf dem Album und genau, und was du auch mit dem Tanz meinst, genau, es ist dieser unfassbar langsame 6/8. Und wir wollten auch, dass der eigentlich auch so ein bisschen so klingt, nach wie, und da haben wir auch, das haben wir auch so gelassen, wie so nochmal abends im Studio, man geht jetzt bald nach Hause und man jammt nochmal irgendwie. Und man ist vielleicht auch schon so ein bisschen so leer und dadurch aber auch ganz ehrlich. Und es ist auch so ein, der hat, also viele Songs bei uns haben auch so einen doppelten Boden und das mag ich auch voll, das finde ich voll cool. Nur nicht bei dir ist sehr ehrlich und sehr pur auch, finde ich. So kommt der mir auch immer beim Singen vor. Und ist ein Liebessong, ist so ein ja. sich angenommen fühlen Song. Genau.
Wie sieht's bei dir jetzt aus? Gibt's ein paar Konzerte, wenn das Album raus ist? Oder kommt da erstmal nichts? Ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Du hast gerade gesagt, am liebsten würdest du mit der Pippi-Lienhardt-Band auf Tour gehen. Also wie bringt man den teilweise vorhandenen Big Band-Sound, Chess-Sound auf der Bühne rüber?
Ja, ja. Das wäre doch ein mutiger Move, wenn ich jetzt so sagen würde. Nee, solange sich Pippi-Lienhardt nicht meldet, spielen wir
nein,
nicht.
Nein, nein. Aber meine. Du machst was. Also du kannst gerne, jetzt schalte ich hier für dich den Werbeblock erstmal frei, was die Live-Konzerte betrifft. Genau.
Nee, wir spielen. Wir spielen Album-Release-Shows und wir spielen zu siebt eigentlich. Also das ist so unsere Wunschgröße für eine Band. Dann haben wir nämlich Trompete und Saxophon dabei und Flöte, aber auf zwei Menschen verteilt. Wir haben dann die Keys, wir haben Schlagzeug, wir haben Bass, Gitarre und ich singe. Und das machen wir auch in Husum am 9.1. Da gibt's diesen wunderschönen Club. Vielleicht kennst du ihn auch, den Speichern, Husum am Hafen.
Nee, das sagt mir leider nichts.
Da spielen wirklich ganz, ganz viele Bands. Da ist auch so, der hat so eine Strahlkraft, habe ich das Gefühl, über Husum hinaus. Und dann spielen wir am 20.01. in Hamburg im Knust. Also 9.01. in Husum, 20.01. in Hamburg. Und dann gibt's ein anderes Setup, was wir auch haben, was einfach für uns ein bisschen reisetauglicher ist. Das ist zu viert. Dann haben wir Saxophon und Trompete und Taco an den Keys. Und dann lassen wir ein bisschen so die Drums und so vom Band laufen, weil es ist einfach heutzutage so, man kann nicht immer 7 Leute ins Auto setzen und irgendwo hingurken. Das ist finanziell echt schwierig. Genau, und das machen wir da. Aber das ist bei uns keine Einschränkung. Es ist trotzdem genauso freudvoll. Und das machen wir am 3.2. dann in Berlin auch im Privatclub.
Ja, also genau. Ist zumindest ein bisschen was angedacht, dass das auch ein bisschen noch live vorgetragen wird.
Genau,
ich ja auch
und
immer.
Ich will, dass alle, die das hören, jetzt die Daumen drücken, weil ich werde diese Woche die Master abschicken und dann, das wird jetzt passieren, dass wir dann im nächsten Jahr im Januar auch die Platte wirklich analog gedruckt mitnehmen, weil die wollen wir dann da auch unter die Leute bringen.
Wollte gerade sagen, da wäre jetzt die nächste Frage, du hast jetzt extra gesagt, unter anderem ein Grund, dass das LP zu machen ist, das komplett zusammen auf Vinyl zu haben.
Genau.
Gibt es außer Vinyl, was dann eben ein bisschen später rauskommt, als das Digitale, gibt es auch noch eine CD-Form, macht man das heutzutage? Also es gibt einige, die es noch machen, einige machen es nicht.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, wir würden es eigentlich gern machen, weil wir glauben, wir hätten da ein paar AbnehmerInnen auch noch für CD. Aber das war einfach im Budget nicht drin. Wie das halt heutzutage ist, man entscheidet sich wirklich. Und ich bin manchmal wirklich erstaunt, selbst wenn ich mit Bands rede, die ganz am anderen Punkt sind als ich, als wir. Auch die müssen echt zurzeit so doll überlegen.
Klar.
Das ist echt der Wahnsinn. Und genau deswegen haben wir uns erstmal einfach nur für einen Tonträger entschieden. Und das ist jetzt bei uns die Platte, weil irgendwie Betty Kruse, ach, es muss schon auch eine Platte.
Sehe ich genauso. Also ich höre auch nur noch Platten. Ich habe tatsächlich.
Ach geil.
Ich habe nicht mal mehr im Auto, weil zu neu kein Plattenspieler mehr drin. Kein Plattenspieler. Hat eben keinen
Sinn. Das würde ich lieben, wenn in deinem Auto ein Plattenspieler ist.
Gibt es, habe ich gesehen.
Nein.
Das ist so ein Ding für die Mittelkonsole. Ich weiß nicht, ob das Fake war oder nicht.
Nein, und dann aber nur 7-Inch oder wie?
Nee, schon groß. Das ist mit Verschluss und so. Weiß nicht, ob die noch ein Lager drin haben, damit das nicht so sehr wackelt.
Geil.
Oder ob das alles so fake war. Aber ich wollte sagen, ich habe kein CD mehr. Ich habe auch tatsächlich keinen CD mehr irgendwie an der Anlage oder sowas, weil ich habe wirklich nur noch die Backen da. Und dementsprechend liebe ich das dann auch und freue mich natürlich umso mehr, wenn es denn den Tonträger dann eben auch als Vinyl gibt.
Ja,
und nicht
cool.
Eben nur als digital, weil dann geht es dann meistens noch irgendwo in der großen Welt der Playlisten und sonst irgendwie unter.
Das, ja,
also geht
total.
Nichts wissen, wieso.
Und es
Von
ist
daher.
einfach was anderes, sich eine Platte aufzulegen, oder? Ich finde immer wieder.
Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich mache das tatsächlich jeden Sonntag, immer Sonntagmorgens. Manchmal ist es nur eine. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, gibt es auch noch die zweite hinterher, dass ich wirklich dann Glockenspieler an, aufgelegt, aufstehen, wieder umdrehen, zweite Seite. Und je nachdem, wie früh ich angefangen habe, gibt es auch noch die zweite Platte. Und wenn es ein regnerischer Tag ist, mache ich vielleicht dann nachher noch mal. Also
Ach, das
das
ist ja.
ist ein. Eine kleine Zeremonie, die hat sich jetzt so vor 1,5 Jahren so eingeschlichen und ich genieße das. Das ist einfach die Zeit so. So, und jetzt mache ich das.
Ah, toll. Guck mal, danke, dass du mir das erzählt hast. Das sind so genau die Geschichten, die liebe ich einfach. Sowas ist doch einfach richtig, richtig toll. Trinkst du Kaffee dann auch dabei, oder?
Ja, kommt drauf an, wie früh oder wie spät ich bin. Manchmal habe ich meinen
Okay.
ersten Kaffee schon hinter mir.
Ja.
Manchmal, wenn ich früh anfange zu hören oder spät den Kaffee trinke, habe ich den Kaffee noch. Also ich mache das schon sehr bewusst dann
Ach,
auch.
mega. Ja, das klingt
Sagen.
sehr toll.
Je nachdem, wie geschäftig das im Haus schon ist, ist es dann
Ja.
auch die Musik lauter oder leiser. Wenn ich alleine auf bin, weil alle länger schlafen, mache ich meistens nicht so laut, aber so früh fange ich dann auch hin. Ist ja Sonntag, also
Ist ja Sonntag.
darf man ein bisschen
Ja,
ausschlafen.
natürlich, natürlich.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die ganz vielen tollen Informationen über deine Musik und deine Songs.
Ich
Ich
danke dir
hoffe,
für die tollen Fragen.
ja,
Vielen, vielen Dank.
ich hoffe auch, dass einige Leute zu deinen Konzerten kommen, dass die das
Ja.
natürlich das Album erstmal streamen, bevor das Vinyl da ist, aber auch schon rechtzeitig. Ich weiß nicht, ab wann vorbestellt werden kann.
Ja, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, im Laufe
Das
des
kriegt man schon
Dezember
mit.
sollte man
Also
das machen. Genau.
genau, also immer schön die Social Media Accounts und alles Mögliche beobachten. Dann gibt es irgendwelche
Genau.
Mitteilungen, dass
Genau.
dann auch irgendwo das Album zu erhalten ist und dann kaufen, kaufen, kaufen. Also
Unbedingt.
dir vielen lieben Dank und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.